Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten. Auf Augenhöhe. Dieses Mal stehen die Zeitgespräche im Zeichen des österlichen Freudenfestes. Dazu spricht der Jurist, Theologe und Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz Dr. Dr. Peter Schipka mit Dr. Gerhard Schmidt über den Wert des christlichen Glaubens und der Nächstenliebe sowie das Gewicht der Worte. Dr. Dr. Schipka spricht auch darüber, warum er in seinen Predigten auch Politiker und Politikerinnen dazu mahnt, den Blick für die wirklich wichtigen politischen Themen nicht zu verlieren. Das Team der Zeitgespräche wünscht frohe Ostern.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Wenige Tage oder wenige Stunden vor dem Osterfest habe ich heute einen der führenden Vertreter der römisch-katholischen Kirche bei mir. Ich begrüße sehr, sehr herzlich den Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz, Dr. Dr. Peter Schipka. Freue mich, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Gerhard. Schön, dass ich hier sein kann.
Lieber Peter, ich danke dir fürs Kommen. Ostern ist für die katholische Kirche oder, glaube ich, für die Christenheit das wahrscheinlich bedeutendste Fest des Jahres. Wie gehst du als Geistlicher auch in deiner führenden Funktion in diesen Tagen um? Was sind deine großen Herausforderungen in Verbindung mit dem Osterfest?
Also das Osterfest zu dieser Zeit der Kar- und Ostertage muss einmal das Büro schweigen.
Ja.
Es ist die Zeit, in der ich wie viele andere Gläubige auch und Priester auch in den Kirchen sein werde. Wir werden die Gottesdienste feiern. Ich werde außerhalb von Wien aushelfen, im Weinviertel, und dort einem Pfarrer helfen. Ich werde also viele Gottesdienste feiern. Für mich ist es wirklich ein Fest, auf das ich mich schon lange vorbereite, natürlich in der Fastenzeit, aber auf das ich mich schon das ganze Jahr über freue. Im Grunde können wir mit Ostern etwas Besonderes feiern, finde ich, nämlich da wird die Liebe Gottes zu uns Menschen so deutlich, wie wohl zu keinem anderen Fest, Weihnachten natürlich auch noch. Aber zu Ostern wird sie ganz besonders deutlich, weil Gott aus Liebe sein Leben hingegeben hat. Das feiern wir. Aber dass er nicht im Tod bleibt, sondern dass das Leben das letzte Wort hat. Ja. Und was gibt es Schöneres, als das zu feiern mit vielen anderen, mit den Osterbräuchen, die es dazu gibt, die Speisensegnungen, die ganz besonders in der Steiermark und in anderen Gegenden wichtig sind. Familienfeste, die damit gefeiert werden. Die Familien kommen zusammen.
Osterfeuer, aber das ist, glaube ich,
heidnischer Brauch. Am Osterfeuer wird die Kerze, die Osterkerze angezündet.
Ja.
Und dann in die dunkle Kirche getragen. Und da wird dann deutlich, was Ostern eigentlich heißt. Nämlich, dass es einen Übergang gibt vom Dunkel in das Licht und vom Tod in das Leben.
Die Osterkerze, die bis Pfingsten, glaube ich, eine rituelle Bedeutung hat und dann, glaube ich, bei Taufen oder Begräbnissen, glaube ich, verwendet wird.
Genau, bei beiden, weil die Osterkerze, die symbolisiert, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sozusagen immer gegenwärtig dieses eine Licht, und das feiern wir natürlich bei der Taufe und bei der Beerdigung ist es ein Ausdruck der Hoffnung. Kardinal König hat in seinem Testament damals verfügt, man solle die Osterkerze an seinem Sarg nicht vergessen.
Ich verstehe. Lieber Peter, du bist Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz. Gleichzeitig hast du jetzt gesagt, bist du auch in der Seelsorge, das heißt nahe an den Gläubigen, nicht nur in diesen Tagen, sondern, glaube ich, auch regelmäßig im Einsatz auch im Pfarren. Wir haben heuer Ostern 2023, steht ja unter den Vorzeichen, dass wir auf der einen Seite die Corona-Pandemie, hoffen wir, überwunden haben, zumindest sozusagen die Schärfe der Pandemie überwunden haben. Auf der anderen Seite haben wir mitten in Europa einen ziemlich blutigen, einen heftigen Krieg. Was wirst du denn deinen Gläubigen heuer an Osterbotschaft oder an Predigt mitgeben?
Ja, das, was, glaube ich, im Grunde etwas ist, das uns alle betrifft, nicht nur die Gläubigen in solchen Zeiten von Krisen, glaube ich, braucht es einen noch einmal verstärkten Zusammenhalt der Menschen. Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Man muss zusammenhalten gegen auch die Kräfte, die spalten wollen. eine vermehrte Solidarität mit denen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können, aufgrund der Teuerung. Und auch eine Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, die bei uns Zuflucht gefunden haben. Es sind doch 70.000, die hier leben und die auch zu zwei Drittel, wie ich höre, von privaten Menschen untergebracht worden sind, also aus Eigeninitiative, freiwillig. Also hier sagen auf die Solidarität, aber auch, dass die Ukraine als solche nicht vergessen wird mit unserer Solidarität. Ich glaube, auch das ist nötig. Aber immer unter dem unter der Hinsicht, dass es eine Perspektive gibt, ne? Dass auch wenn wir in einer Krise sind, dass die Zuversicht uns nicht abhanden kommt.
Ich glaube, Zuversicht ist ganz wichtig und das, was du gesagt hast, könnte ja auch eine gemeinsame Klammer mit der Politik sein. Also Bekämpfung der Armut und für den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft einzutreten.
Ich glaube, es ist eine Aufgabe von uns allen, von jedem in seinem Bereich. Da haben natürlich die politische Verantwortung haben eine besondere Verantwortung, aber es kann jeder und jede etwas tun und es tun ja auch viele etwas. Und für mich ist das wirklich beeindruckend, wie viele Menschen hier beteiligt sind. Ich war ganz am Anfang, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, in der ukrainisch-katholischen Gemeinde.
Ja.
Und wie viele Menschen da regelmäßig ihre Hilfsgüter hingebracht haben, zu zeigen, ich möchte etwas machen. Das ist einfach wirklich beeindruckend.
Ja.
Und das ist ja nur an einer Stelle und das zieht sich über ganz Österreich.
Sag, du bist Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz. Wissen wir als Laien, Bischofskonferenz, wahrscheinlich die Versammlung aller Bischöfe Österreichs, der römisch-katholischen Bischöfe Österreichs, glaube sogar Abt ist dabei, wenn er mich nicht täuscht, im Bischofsrang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist deine Aufgabe als Generalsekretär? Nehme an, du wirst das koordinieren und was ist die Aufgabe der Bischofskonferenz?
Also die Bischofskonferenz, stimmt, es ist ein Abt ist dabei, weil es ein kleines Gebiet ausgenommen ist aus der normalen Diözesanverfassung. Die Bischofskonferenz ist, würde ich sagen, die offizielle Vertretung der katholischen Kirche innerhalb Österreichs. Die Bischöfe haben sich da nicht freiwillig zusammengeschlossen, sondern es ist ihnen aufgegeben durch das Recht. Und der Generalsekretär, also die eigentliche Aufgabe des Generalsekretärs ist es, das Protokoll bei den Vollversammlungen zu schreiben. Das erschöpft allerdings jetzt meine Tätigkeit nicht. Das Generalsekretariat nimmt auch in verschiedener Form den Kontakt zu den öffentlichen Stellen wahr, zu den politisch Verantwortlichen und zu den anderen Religionsgemeinschaften. Und so ist es meine Aufgabe, würde ich sagen, viel für Zusammenhalt zu sorgen, Menschen kennenzulernen, auch zu schauen, wo es gibt es Partnerschaften in einer Verantwortung für das Gemeinwohl. Denn katholische Kirche ist wie viele andere Organisationen in unserem Land auch daran beteiligt, für das Gemeinwohl zu sorgen.
Jetzt haben wir uns kennengelernt, auch schon ein paar Jahre her, in deiner Rolle als Koordinator der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Und das wird ja immer wieder sozusagen so als interreligiöser Dialog bezeichnet, wenn es im Inneren bleibt. Aber wenn es dann mit der Politik in Verbindung steht, der runde Tisch mit den Verantwortlichen, dann ist das ein Dialog mit den Religionsgemeinschaften. Wie funktioniert das? Du koordinierst die Gruppe, glaube ich, der 17 anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften in Österreich.
Also wir haben in Österreich wirklich ein einzigartiges System der gesetzlichen Anerkennung. Und das ist auch das, was uns verbindet. Und zwar alle in gleicher Weise. Es haben alle, die gesetzlich anerkannt sind, je nach Zählung, von 16 oder 17 reden, haben aufgrund der Anerkennung die gleichen Rechte und auch Pflichten. Die katholische Kirche natürlich als allergrößte, genauso wie ganz kleine. Und wir haben die gleichen, den gleichen Status. Das ist auch das, was uns verbindet über die jeweiligen Religionsfragen hinaus. Yes. Und wir haben vor, ich habe es jetzt gar nicht nachgerechnet, knapp 10 Jahren begonnen, dass wir uns, wir nennen das Plattform, zweimal im Jahr treffen, um auch im Verhältnis gegenüber dem Staat uns abzusprechen. Ich bin jetzt nicht der Koordinator, aber ich bin einer der da dabei, die das mitbegründet haben und der auch die katholische Kirche dabei vertritt.
Kardinal Schönborn hat einmal gesagt, dass das einmalig ist für Österreich.
Das ist etwas Einmaliges und kommt daher, das halte ich für besonders wichtig, weil unser Staat ein religionsfreundlicher Staat ist. Man kann das immer feststellen, immer wenn es in Ländern eine Tendenz gibt, religionsunfreundlicher zu werden oder bestimmte Religionen zu diskriminieren, dann wird es auch unter den Religionsgemeinschaften ungemütlicher. Und dadurch, dass das in Österreich in aller Regel nicht der Fall ist, können auch wir untereinander ein sehr unkompliziertes, gutes Verhältnis haben.
Ich glaube, man muss in der Politik, und macht das ja als Politiker hier, man muss in der Politik sozusagen den Wert der Religionsgemeinschaften und allen voran natürlich der katholischen Kirche, ist nach wie vor der größten Religionsgemeinschaft, für den Zusammenhalt einer Gesellschaft richtig verstehen.
Ja, ich glaube auch, Religion ist etwas, was Menschen bestimmt. Es gibt natürlich auch, und das ist auch gut, dass es das völlig unkompliziert möglich ist, Menschen, die kein Religionsbekenntnis haben. Ja. Aber in Österreich sind doch über 77%, nach der letzten Statistik vor einem Jahr, Menschen, die einer gesetzlich anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaft angehören.
Sind Menschen, die formal kein Religionsbekenntnis haben, per se antireligiös?
Das würde ich nicht sagen. Aber ich will sie auch nicht vereinnahmen. Ja. Jedenfalls sind die anderen Mitglied der Religionsgemeinschaft. Ja. Das heißt, es ist etwas, was einen großen Teil, der Gesellschaft eigentlich prägt, der Menschen, und auch lebensbestimmend sein kann. Und Religionen sind immer, Religionsgemeinschaften sind darauf ausgerichtet, dass sie etwas Gemeinsames machen. Ja. Und ich glaube, einfach in einem Land mit Religionsfreiheit, die ist auch von allen Religionsgemeinschaften zu respektieren, dass es auch andere Religionsgemeinschaften gibt, da darf es überhaupt keine Kompromisse geben. Ja. Aber in einem Land, in dem die Religionsfreiheit gilt, denke ich, sind die Religionsgemeinschaften auch neben den Familien wirklich eine wichtige Organisation für den Zusammenhalt. Wenn ich nur an unsere Pfarrgemeinden denke, die katholischen, mehr als 3000 in Österreich, wie wichtig sie für den Zusammenhalt in den Gemeinden sind.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Das war in der Pandemie von Bedeutung, aber ist auch so für das soziale Leben.
Auch das kulturelle.
Kulturelle Leben, auch wo sie Menschen treffen, wo alte Menschen beheimatet sind, wo es Hilfsangebote gibt, wo jetzt auch Armen geholfen wird, Lebensmittelausgabestellen. Alles das ist Zusammenhalt, der, glaube ich, ohne Religionsgemeinschaften fehlen würde.
Jetzt haben wir in Österreich eine sehr starke Gruppe in der Orthodoxie. Wir haben eine sehr starke Gruppe von muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und wir haben eine kleine, aber sehr, sehr wichtige jüdische Gemeinde, der wir aufgrund unserer Geschichte ganz besonders verpflichtet sind. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus? Bei den drei monotheistischen Religionen.
Also auch hier, wir haben den gleichen Status, ist einfach eine gute menschliche Verbindung. Wir haben alle die Handynummern voneinander.
Ja.
Und wenn es Fragen gibt, also wir rufen uns völlig unkompliziert miteinander an. Die Verantwortlichen duzen einander. Also es ist ein herzliches, völlig unkompliziertes Verhältnis.
Mir ist nur aufgefallen, weil natürlich auch in unserer Gesinnungsgemeinschaft immer wieder so diese Debatte vorkommt, also brauchen wir das Konkordat noch und so weiter. Und da ist dann immer einer der Ersten oder ein Vertreter, die dann immer aufstehen oder zu den Ersten zählen, sind oft Muslime, die sagen, wir brauchen das Konkordat der katholischen Kirche. Ne?
Ja, im Zuge der Gleichbehandlung und Gleichbehandlungspflicht schützt das Konkordat nicht bloß die katholische Kirche, sondern auch die kleineren Religionsgemeinschaften. Und ich glaube, dass das Konkordat regelt einfach ein gutes Verhältnis. Ich glaube auch nicht, dass wir schlecht fahren damit, auch als Republik. Aber vielleicht kann ich noch etwas sagen. Es gibt noch einen ganz anderen Bereich der unkomplizierten Zusammenarbeit. Ich mache ja Musik in einer Band.
Ja.
Wir haben erst vor kurzem sind aufgetreten. Da singt der Wiener jüdische Chor.
Ja.
Und der frühere evangelische Bischof
Karl Michael
Bünker sitzt da am Schlagzeug. Ja. Ja. Und lange Zeit, einer der Gründer, der Oberrabbiner Eisenberg, hat gesungen.
Ja, der jetzt begnadeter Sänger ist.
So ist es. Und diesmal hat es der Oberkantor Schmuel Basilei.
Das ist auch ein begnadeter Sänger.
So ist es. Und ich habe Klavier gespielt. Ja. Und das ist eine ganz andere Art von unkompliziertem Miteinander.
Ja. Sag, Peter, du hast, wenn man sich deine Biografie anschaut, sehr, sehr spannend. Du hast einmal den üblichen Weg über Gymnasium und so weiter. Und dann hast du begonnen mit der Rechtswissenschaft. Hast Rechtswissenschaft studiert. Später dann erst im zweiten Schritt die Theologie in Regensburg. Glaube ich, ein klassischer Ort für ein Theologiestudium. In Wien dann hast im beiden Disziplinen promoviert. Wie bist du zur Theologie gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe schon als Jugendlicher hin und wieder darüber nachgedacht, ob nicht der Priesterberuf für mich der richtige wäre. Aber jetzt hat es von daheim keine große Unterstützung gegeben, sondern eher die Skepsis. Ja. So habe ich mit dem Jusstudium begonnen, in der Hoffnung, dass es mir keinen Spaß macht.
Ja.
Aber es war dann eigentlich nicht so. Ich habe wirklich dann sehr gern
Du bist ja auch ein anerkannter Strafrechtler.
Anerkannt weiß ich nicht, aber ich habe eine Zeit lang im Strafrecht gearbeitet als Assistent.
Ja.
Aber die Frage, den Priester werden, die hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und irgendwann muss man dann einmal...
Und dann hast du diese Lebensentscheidung getroffen.
Ich bin ins Priesterseminar eingetreten, habe Theologie begonnen.
Ja. Ja.
Also in dem Sinn war das alles sehr unaufgeregt dann und wollte das überprüfen, schauen, ob das für mich ein Lebenskonzept sein könnte. Und dann muss man auch Theologie studieren.
Kardinal Schönborn, glaube ich, hat dich zum Priester geweiht. Und der Kardinal Schönborn hat dich dann später auch ins Domkapitel berufen.
Genau. Das Domkapitel ist eine ganz alte Institution.
Ja. Kann man das so übersetzen wie den Vorstand der Erzdiözese?
Nein. An sich hat das Domkapitel gar nicht unmittelbar mit der Diözese etwas zu tun, sondern das Domkapitel, dem ist in Wien die Aufgabe übertragen, den Dom zu verwalten.
Okay.
Weil es schon länger existiert, als Wien Diözese war, nämlich 100 Jahre länger. Darauf ist das Domkapitel auch sehr stolz.
Ja. Vorher war Wien ja bei Passau, ne?
Genau, auch in der Zeit, aber Rudolf der Stifter hat einmal das Kapitel gegründet, bis es dann später mal den ersten Bischof gegeben hat.
Also, und was habt ihr da für Aufgaben?
Ja, also wir verwalten den Dom, versuchen, dass ist uns ja anvertraut von früheren Zeiten und dass er in eine gute Zukunft geht. Da geht es von den Dombaumeisterarbeiten bis hin zu den Besuchsströmen.
Ja.
Auch den Führungen.
In enger Zusammenarbeit mit dem Dompfarrer.
Der Dompfarrer, die Seelsorge am Dom, sozusagen, verantwortet das.
Ja. Und ihr habt ja, geht's ja da auch sehr moderne Wege, ne? Weil ihr habt ja sehr viel Kunst, auch moderne Kunst. Ich denke nur an die Toni Faber, da die Himmelsleiter organisiert oben von der Pilitana, so die jetzt an der Kathedrale von Münster angebracht ist. Und da gibt's sogar eine Bürgerinitiative, dass das dort länger bleiben soll. Also scheinbar bestätigt das auch sozusagen die Wiener Initiative.
Wir waren die Vorreiter sozusagen. Ja. Oder der Pullover, der vor dem Altarbild gehängt ist und daran erinnern sollte, dass es Wärme in der Gesellschaft braucht.
Ja.
Ich glaube, manche Ideen sind wirklich gut, manche sind ein bisschen umstritten, aber das darf...
Und daher gibt es ja auch wieder ein Kunstwerk. Ne?
Es gibt wieder ein Kunstwerk, wo es darum geht, dass die... dass der Mensch eigentlich darauf wartet, verwandelt zu werden.
Ja.
Und dieses Kunstwerk wird sich verändern nach Ostern. Wir sind alle schon gespannt, wie es ausschauen wird.
Als Mitglied der Wiener Symphoniker hat es mich natürlich, also als Mitglied des Kuratoriums, Mitglied der Wiener Symphoniker, hat es mich natürlich sehr gefreut, dass wir letztes Jahr auch das Weihnachtskonzert im Stephansdom machen durften. Das war auch, glaube ich, eine sehr schöne auch Form der Vernetzung, ja.
Ja, der Dom dient einfach vielen Menschen, hat ein großes Herz für die Kunst, für die Musik und aber auch für die Gläubigen.
Jetzt bist du im Domkapitel, bist Generalsekretär der Bischofskonferenz, koordinierst wahrscheinlich die Sitzungen. Jetzt haben wir so die nationale Abdeckung, aber wir leben ja sozusagen in einer europäischen Realität. Ist das auch etwas, was die Bischöfe beschäftigt?
Ja, auf der einen Seite ist die Bischofskonferenz Mitglied in zwei verschiedenen Organisationen europäischen. Mhm. Die eine ist die Kommission der Europäischen Bischofskonferenzen, da geht es um die Europäische Union. Und dann gibt es den Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, umfasst ganz Europa, ja, mit über 40 Mitglieds-Bischofskonferenzen. Ja. Aber im Alltag, so dann kommt uns das oft gar nicht so nahe. Ich habe bei diesem Treffen, es gibt auch ein Generalsekretär-Treffen, schon gemerkt, dass die Grenze des Eisernen Vorhangs, wir meinen, sie ist schon lange vorbei, ja, aber trotzdem immer noch in den Köpfen vorhanden ist, und zwar in ganz vielen verschiedenen Fragen. Mhm. Und ich bedauere das sehr, dass es uns bisher nicht gelungen ist, da zusammenzuwachsen. Ich glaube, wir haben alle gehofft, dass das seit 89 von selber geht.
Aber das wäre auch wieder ein Beispiel für eine Verbindung zwischen Politik und Kirche in der Zielsetzung.
Genauso ist es. Ich glaube auch, dass sich auch da die gleichen Konflikte auch abspielen. Ich habe deswegen begonnen, eine Initiative zu starten vor 5, 6 Jahren, dass die meine Amtskollegen und Ihnen mittlerweile, es gibt auch Frauen, die Generalsekretärinnen sind, dass wir uns einmal im Jahr für 24 Stunden treffen aus dem zentraleuropäischen Raum, einfach um Freundschaften zu entstehen, entstehen zu lassen, um eine Beziehung entstehen zu lassen, weil die ist Voraussetzung dafür, dass man füreinander Verständnis hat. Denn bisher, ich versuche es immer so auf den Punkt zu bringen, leben wir halt da viel von den Vorurteilen. Die einen halten uns westlich des Eisernen Vorhangs für dekadent. Und wir halten sie für zurückgeblieben. Und beides ist natürlich unrichtig. Und erst wenn man sich kennenlernt, merkt man, was den anderen denn wirklich bewegt. Ja. Und von selber, glaube ich, läuft's nicht. Man muss daran arbeiten, an diesem Zusammenhalt. Und diese schmerzliche Wunde, glaube ich, die ist lange übersehen worden. Und sie plagt uns, wo wir hinschauen, immer wieder.
Das ist in der Politik nicht viel anders. Ja? Also ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen, ist ganz wichtig, vor allem auch die Verbreitung, die intrinsische Verbreitung der europäischen Idee.
Genau, es ist das größte Friedensprojekt, das wir haben. Und es ist natürlich manchmal dann nicht unumstritten, aber ich glaube, es gibt nichts anderes, was uns so viel an Frieden und auch an Wohlstand gebracht hat, wie die Idee der Europäischen Union. Und alle, die versuchen, das zu torpedieren, da gibt es ja auch manche Regierungen, die das tun, wo man den Eindruck hat, glaube ich, sind auf dem Holzweg, weil sie meinen, mit einem kurzfristigen Erfolg erfolgreich zu sein. Aber letztlich hat sich immer die Kooperation als erfolgreicher herausgestellt.
Jetzt möchte ich dich natürlich gar nicht zu kircheninternen Fragen da interviewen, weil das steht mir natürlich als Politiker und als SPÖ-Politiker auch gar nicht zu. Aber wenn man so ein bisschen die globalen Diskussionen sich anschaut, wie ist denn heute das Verhältnis der katholischen Kirche zu dem ganzen Bereich der Aufklärung und der Naturwissenschaft?
Also die katholische Kirche hat auf der einen Seite selber Naturwissenschaftler hervorgebracht. Es war ja immer wichtig, man wollte wissen, wie funktioniert eigentlich, welche Gesetze gibt es innerhalb der Schöpfung.
Ja.
Auf der anderen Seite hat es auch immer Strömungen gegeben oder lange Zeit, die sich mit der Aufklärung etwas schwerer getan haben. Ich glaube, dass die überwunden sind, man hat ein bisschen gebraucht. Es ist ja auch nicht alles gewaltfrei gelaufen, was auch mit der Aufklärung in Verbindung gebracht worden ist. Und jetzt, denke ich, kann man also ohne Aufklärung überhaupt unsere Gesellschaft nicht verstehen. Wir haben uns auch als Religionsgemeinschaft da gut zurechtgefunden, beziehungsweise machen uns manchmal auch zum Anwalt dafür. Weil jemand, der glaubt, für den gibt es eigentlich keinen Widerspruch zu dem, was die Vernunft sagt.
Ja.
Da kann es keinen Widerspruch geben. Und wenn es, wenn jemand meint, dass es ein Widerspruch ist, dann hat er meistens eben das nicht verstanden.
Ich habe viele Kirchenpersönlichkeiten getroffen, wo ich persönlich den Eindruck hatte, dass sie dem Postulat der Toleranz sehr, sehr stark und sehr kräftig gegenüberstehen.
Ja, ich denke mir, die gerade was dann die Frankfurter Schule noch weiterentwickelt hat, dass es ohne einen, wie so schön heißt, performativen Selbstwiderspruch halt nicht geht. Ne? Also den muss man vermeiden. Was ich für mich selber in Anspruch nehme, das muss ich auch dem anderen zugestehen. Das gilt innerhalb jeder Gesellschaft für jede politische Auseinandersetzung, glaube ich, aber auch für die religiöse. Und was ich mir auch als religiöser Mensch für mich in Anspruch nehme, muss ich jemandem, der zum Beispiel nicht religiös ist, genauso zugestehen. Und anderen Religionsgemeinschaften natürlich genauso.
Ist die Kirche unter Papst Franziskus politisch oder besser formuliert gesellschaftspolitisch aktiver geworden?
Ich habe den Eindruck, dass Papst Franziskus ein Segen für uns ist und im Grunde drei Konzepte verfolgt. Und zwar, wie ich herausgefunden habe, erst vor kurzem, die gleichen Konzepte, die sein Namenspatron, nämlich der heilige Franz von Assisi, der ja auch nicht unerfolgreich war, auch gehabt hat. Nämlich drei Dinge. Das eine ist die Hinwendung zu den Armen.
Ja.
Also die Hinwendung zu denen, die am Rand stehen, eine etwas Anwaltschaftliches für die, die keine Stimme haben.
Ja.
Und das kann in sehr unterschiedlichen Bereichen sein. Das zweite, was Papst Franziskus deutlich macht, und der heilige Franz von Assisi auch, ist die Bewahrung der Schöpfung. Es gibt die Umweltenzyklika von Papst Franziskus, wo er das zu einem ganz zentralen Thema gemacht hat. Die Klimakrise ist ja auch eine gesellschaftliche Herausforderung, wo wir alle unseren Beitrag leisten müssen. Erst kürzlich hat die Bischofskonferenz beschlossen, dass sie bis zu 2030 den CO2-Ausstoß in den eigenen Einrichtungen um 60% reduzieren werden. Das wird noch ein Kraftakt werden, das zu tun. Und das Dritte, was der heilige Franz von Assisi und Papst Franziskus macht, ist die Aussöhnung mit den Muslimen. Das ist einfach ganz entscheidend.
Der Irak-Besuch zum Beispiel von Papst Franziskus.
Irak oder das Dokument in Abu Dhabi oder erst vor kurzem in Bahrain, wo Papst Franziskus jetzt versucht, auch Vermittler zwischen Schiiten und Sunniten zu sein. Also eine ganz interessante Entwicklung. Also ich glaube, dass Papst Franziskus zeigt uns allen, dass der Glaube nicht in der Sakristei bleiben darf, sondern immer gesellschaftlich relevant werden muss, und zwar zum Zusammenhalt, zur Aussöhnung, für die Hoffnung.
Das zeigt er vor allem, weil er sich ja auch angeboten hat, nach Kiew und Moskau zu reisen.
Er hat das angeboten. Es war bisher noch nicht möglich. Es ist natürlich für eine sehr schwierige Situation. Einerseits klar zu sagen, dass es einen Angreifer gibt und natürlich einen Angegriffenen und dass man nicht beide sagen, in gleicher Weise für den Frieden verpflichten kann, dass es immer um einen gerechten Frieden geht. Auf der anderen Seite versucht Papst Franziskus, die diplomatischen Kanäle, die Tür nicht zuzuschlagen, damit es irgendwo noch Gespräche gibt, auch zum Angreifer. Das hat ihn manchmal auch schon Kritik eingebracht, aber ich denke, es ist wichtig, dass es noch Gesprächsmöglichkeiten gibt. Und ich hoffe sehr, dass sie möglichst rasch auch erfolgreich sein werden.
Das waren jetzt schon ziemlich schöne Schlussgedanken. Darf ich noch persönlich fragen, was macht der Peter Schipka, wenn er nicht gerade Generalsekretär der Bischofskonferenz ist oder in der Seelsorge im Weinviertel oder früher in Rodaun tätig ist, wenn er nicht gerade am Klavier sitzt? Radlfahren, glaube ich. Ne?
Radlfahren und Laufen eigentlich. Ich trainiere immer für den Halbmarathon im Frühjahr in Regensburg. Sozusagen. Das ist dann meine gute Gelegenheit, immer wieder dorthin zu fahren.
Ja.
Und das ist mein jährlicher Fitnesstest. Den hoffe ich immer zu bestehen, den Halbmarathon zu laufen und laufe eigentlich dann das ganze Jahr.
Kirche und Sport muss ja eine fantastische Verbindung sein, ne?
Ja. Also ich glaube, es gehört schon zusammen. Ja. Und wenn ich dann so meine großen Runden drehe, dann ist es eine gute Gelegenheit, einfach Gott dankbar zu sein für das, dass er mir die Möglichkeit gibt, dass ich so gesund bin, das zu können. Das ist ein Geschenk. Ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten, dass die Gesundheit erhalten bleibt, so lange wie möglich. Ich werde ja auch nicht jünger.
Naja.
Und wenn es einmal nicht mehr ist, dann werde ich auch das sein lassen.
Ja.
Aber dazwischen radle ich gern. Ich habe kein eigenes Auto mehr, sondern fahre mit dem Zug und dem Fahrrad, versuche ich meine Ziele zu erreichen. Und wenn es mal wirklich notwendig ist, dann geht's mit Carsharing auch. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sind so großartig, dass ich ganz ohne Auto auskommen kann.
Das ist die Botschaft in Richtung Ökologie. Lieber Peter, ich danke dir sehr herzlich für dein Kommen. Ich wünsche dir ein schönes, ein gesegnetes Osterfest. Alles Gute und möge die Botschaft der Hoffnung, die du hier auch zum Ausdruck gebracht hast, möge die sozusagen auch weitergehen und du in der Kirche oder meine Wenigkeit in der Politik, vielleicht können wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Ich danke dir sehr für die Gelegenheit zum Gespräch, so kurz vor Ostern, und wünsche auch dir und deiner Arbeit alles Gute.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.